Stefan Porten, InMove Legal, heute mit einer neuen Podcast-Folge zum Thema Betriebsprüfung durch die deutsche Rentenversicherung und was sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen, die ich in einem solchen Falle benötige. Kommen wir zunächst zum Begriff der Betriebsprüfung. Was passiert da eigentlich genau? Die Betriebsprüfung findet alle 4 Jahre statt und es geht einfach darum, dass die deutsche Rentenversicherung feststellt, ob die Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten in dem Unternehmen ordnungsgemäß abgeführt worden sind und alle Meldungen richtig gemacht worden sind. Das ist dann ein Problem, wenn der Arbeitgeber bestimmte Personen eben nicht angemeldet hat, weil er glaubte, die seien zum Beispiel nicht sozialversicherungspflichtig oder möglicherweise einfach nicht durchblickt hat, dass eine Sozialversicherungspflicht bestanden hat. Und wenn es dann zu Nachforderungen kommt, dann ist das meist eine relativ bittere Sache, denn die deutsche Rentenversicherung fordert die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerbeiträge zurück, den sogenannten Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Und wenn das dann über mehrere Jahre, also bis zu 4 Jahre rückwirkend passiert, dann kommen ganz schöne Beträge zusammen. Und deshalb ist die Betriebsprüfung eine Sache, die für viele Unternehmen wichtig ist. Was wird da eigentlich genau geprüft? Es geht vor allen Dingen darum, dass der Arbeitnehmerstatus von freien Mitarbeitern geprüft wird, Freelancern, Projektmitarbeitern, Aushilfen. Manchmal, zum Beispiel in Vereinen, geht die Prüfung auch dahin, ob die Vereinsmitglieder möglicherweise abhängig beschäftigt sind oder ob bestimmte Sachkosten sich eigentlich als verdeckte Personalkosten erweisen. Dann geht es immer wieder um das Thema geringfügige und kurzfristige Beschäftigung, Beschäftigung von Studenten, Praktikanten, Schülern und sonstigen Menschen, die auf dem Betriebsgelände tätig werden. Geschäftsführer werden auch häufig als sozialversicherungspflichtig von der deutschen Rentenversicherung aufgedeckt und beurteilt. Auch das wird regelmäßig geprüft. Mitarbeitende Familienangehörige sind immer ein Gegenstand der Prüfung und natürlich auch die Frage, ob es Sachbezüge gegeben hat neben den tatsächlichen Honoraren, die gezahlt worden sind. Ja, zum zweiten Punkt, wann wird die Betriebsprüfung angekündigt? Kann sie auch unangekündigt kommen, wie zum Beispiel bei der Steuer? Nein, die Angst kann man nehmen. Die Betriebsprüfung wird frühzeitig angemeldet. Sie soll in der Regel wenigstens 2 Wochen vor dem tatsächlichen Termin dann auch mit einer offiziellen Prüfankündigung dann mitgeteilt werden, damit der Arbeitgeber sich darauf vorbereiten kann. In der Praxis ist das so, dass der Betriebsprüfer dann regelmäßig schon so 4, 5, 6 Wochen vorher im Unternehmen, in der Personalabteilung oder beim Geschäftsführer anruft und einfach ankündigt, dass er eine Prüfung durchführen will. Man kann mit dem Prüfer dann sicherlich nochmal reden und sagen, tut mir leid, da bin ich in Urlaub oder in der Personalabteilung ist da keiner. Man kann dann sicherlich auch nochmal um 1 Woche verschieben oder 2, aber große Verschiebungen kann man an der Stelle nicht erwarten, denn der Prüfer hat eine ganze Reihe von Prüfungen durchzuführen und ist natürlich dann auch relativ eng getaktet und deshalb sind die Möglichkeiten der Terminverschiebung relativ gering. Unangemeldete Prüfungen wie bei der Steuer gibt es nicht. Es gibt eine Ausnahme, wenn es den Verdacht strafbarer Handlungen gibt. Dann ist das aber keine Betriebsprüfung im klassischen Sinne mehr, sondern dann rückt in der Regel der Zoll an, um Unterlagen zu beschlagnahmen. Das tut er auch nur mit einer richterlichen Anordnung, die man sich dann bitte vorher zeigen lassen sollte, bevor man da den Leuten Zutritt gewährt. Wie verhält man sich in der Betriebsprüfung? Was ist wichtig im Zusammenspiel mit dem Prüfer? Also wichtig ist, der Arbeitgeber muss dem Betriebsprüfer umfangreiche Auskunft geben, denn der soll ja beurteilen, ob die Entgeltabrechnung richtig erfolgt ist, nicht nur formal richtig, sondern auch inhaltlich richtig, also wirklich auch alles das bezahlt worden ist, was bezahlt werden musste und nicht irgendwelche Zahlungen noch nebenher gelaufen sind, beziehungsweise auch nicht irgendwelche Luftzahlungen vorgenommen worden sind, die tatsächlich gar keine Grundlage haben. Der Prüfer darf die Betriebsunterlagen einsehen, die Geschäftsbücher, die Lohnjournale, soweit sich das alles auf die Entgeltabrechnung bezieht. Es mag da Fälle geben, wo das ein bisschen drüber hinausgeht. Selbst aber bei Dienstplänen, die sich der Prüfer lassen möchte, würde ich sagen, das gehört auch noch zu dem, was er sehen darf, denn auch daraus können sich ja Bezüge auf das Thema Entgeltabrechnung, Zuschläge und so weiter ergeben. Also der Geschäftsführer, der Arbeitgeber muss da schon wirklich sehr umfangreiche Auskunft geben. Und das sollte er auch an dieser Stelle tun, denn der Betriebsprüfer möchte einfach seinen Job machen. Und ja, er sollte respektvoll behandelt werden. Man sollte eine kooperative Zusammenarbeit suchen. Ich habe eigentlich keine wirklichen Eiferer erlebt der deutschen Rentenversicherung, die jetzt irgendwie versessen darauf waren, Dinge sozialversicherungspflichtig zu machen, bei denen man gedacht hätte, um Gottes Willen, was tut er da? Das waren immer Männer und Frauen, die guten Argumenten zugänglich waren, die allerdings eben auch eine kooperative Einstellung schätzten. Drohungen, Getrickse, Schmeicheleien klappten da nur wirklich nicht. Und eins sollte man mit dem Prüfer auch nicht tun. Man sollte ihm nicht irgendwelche Dinge vorenthalten, sodass er den permanenten Eindruck hat, man hat da irgendwas, was er nicht sehen soll. Und dann wird der Prüfer nicht nur zu einer Suchmaschine, sondern dann wird er irgendwann auch sauer. Und das ist meist für die Prüfung und das Prüfungsergebnis auch nicht so richtig gut, denn dann sagt er, jetzt schaue ich mir aber auch nur wirklich alles an. Ja, was ist bei der Betriebsprüfung eigentlich so das Wichtigste? Ich glaube, es ist ganz einfach. Das Wichtigste ist, man muss das vernünftig vorbereiten. Die Betriebsprüfung darf man nicht einfach so auf sich zukommen lassen, kommt der Anruf und dann legt man an dieser Stelle los. Das mag in so Fällen sein, wo alles im Normalarbeitsverhältnis ist, es keinerlei atypische Formen von Beschäftigung gibt, keine Praktikanten, keine Schüler, keine Aushilfen, dann mag man an dieser Stelle sagen, wird schon alles stimmen. Denn die heutigen Lohnabrechnungsprogramme sorgen ja schon dafür, dass man Fehlermeldungen bekommt, wenn bestimmte Meldungen an dieser Stelle nicht erfolgt sind. Aber es sind nicht sehr viele Unternehmen, die an dieser Stelle so ganz regelhaft funktionieren. Fast jeder hat dann doch noch irgendwelche Kräfte, die er beschäftigt einsetzt, ein Pool von Aushilfen, Studenten, Schüler, Praktikanten. Und dann sollte man sich wirklich auf die Themen vorbereiten. Ich habe es schon gesagt, es geht häufig oder fast immer um die Frage des Sozialversicherungsstatus. Also die Frage, ist das wirklich ein freier Mitarbeiter oder ist das dann doch schon eher ein Arbeitnehmer, für den man dann bezahlen müsste? Und da ist es wirklich ganz wichtig, frühzeitig zu schauen, was könnten denn da für Leichen im Keller liegen, um dann auch dem Prüfer im Zweifel gegenüber da offen zu sein. Prüfer schätzen das sehr, wenn man Sachverhalte, die zweifelhaft sind oder bei denen man denkt, eigentlich konnten wir das damals nicht so machen, wir haben es auch geändert. Der schätzt das wirklich, wenn man sowas offenlegt an dieser Stelle. Und wenn er dann selber durch Ermittlungen darauf kommt, ist das meist eine ganz schöne Sache. Aber das sind natürlich schöne Worte, denn die Frage ist, was sollte man offenlegen, was sollte man nicht offenlegen? Und wie schlimm steht es denn nun wirklich? Denn ja, wenn ich mit Millionen Nachforderungen rechnen muss, dann überlege ich es mir auch zweimal, ob ich dann das wirklich mache. Dann muss ich mir schon ganz sicher sein, dass es anders nicht vermeidbar wäre. Und deshalb muss der Arbeitgeber einfach auch im Zweifel sich die Frage stellen, wie schlimm ist das nun wirklich, was hier passiert ist? Wie sehr muss ich das wirklich fürchten, aufzufliegen? Ist das Offenlegen ruinös? Welche Folgen hat das Ganze? Und deshalb muss man sich wirklich diese konkreten Fälle anschauen, ne, um die es da geht, bei denen so ein ungutes Bauchgefühl da ist. Denn wenn man das frühzeitig und vor der Prüfung tut, dann hat man häufig eine Möglichkeit, diese Fälle noch in irgendeiner Art und Weise in das Thema Sozialversicherungspflicht einzuordnen. Wenn man zum Beispiel Aushilfen hat und sich da nicht so ganz sicher ist, ob das richtig ist mit der Sozialversicherung, dann kann man überlegen, ob die als kurzfristig Beschäftigte möglicherweise eingestuft werden könnten. Das geht auch rückwirkend. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn sie nur immer tageweise mal im Einzelfall gearbeitet haben. So kann man schon im Vorfeld viele Fälle eben auch klären. Es gibt so ein paar Punkte, über die man mit der deutschen Rentenversicherung nicht so gut reden kann. Also das Argument, diese Tätigen sind jetzt gar nicht wirklich abhängig beschäftigt, sondern die sind alle selbstständig. Das kann man natürlich bringen, aber wenn der Prüfer sich an dieser Stelle in seiner Einschätzung verfestigt hat, dann wird die deutsche Rentenversicherung da in der Regel nicht mehr gesprächsbereit sein, sondern dann eben wirklich sagen, wenn ihr das für eine ganze Berufsgruppe klären wollt, dann müssen wir einfach mal zu den Sozialgerichten gehen, dann müssen die uns das an dieser Stelle sagen. Aber der Prüfer ist halt einfach die wichtigste Schaltstelle, wie der Arbeitgeber die Sozialversicherungsprüfung auch zu seinen Gunsten gestalten kann. sind die Augen und Ohren der deutschen Rentenversicherung, und der Prüfer kann das durchaus mal machen, dass er sagt, ich ahne zwar, da sind noch 52 andere Fälle, aber ich schaue mir jetzt mal ganz genau nur drei oder vier an. Und bei diesen drei oder vier, die ich mir anschaue, die mache ich auch dann pflichtig, und an den anderen, da schaue ich mal vorbei. Das sind durchaus übliche Prüfroutinen. Dem Prüfer geht es also nicht in jedem Falle immer darum, alles bis auf die letzte Euromünze auszukratzen, sondern dem geht es vor allen Dingen darum, dass, wenn er den Eindruck hat, dass da einfach versehentlich Dinge falsch gelaufen sind, dass das klar ist, dass der Arbeitgeber insoweit informiert ist, es nicht nochmal tut. Und deshalb ist es wirklich wichtig, an dieser Stelle vernünftig und kooperativ zu sein. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man hier irgendwie komische Vergleiche haben wollte oder auf den Prüfer da irgendwie einwirkt. Aber Dinge zu verbergen, sich dann auf die Finger klopfen zu lassen, das führt in der Regel dann dazu, dass der Prüfer an der Stelle dann eben sagt, dann will ich jetzt aber auch wirklich alles sehen, und dann gucken wir uns das an. Kooperative Zusammenarbeit ist in der Regel auch ein guter Schutz davor, dass aus der Prüfung mal eine Weitergabe an die Staatsanwaltschaft erfolgt. Das wäre ja dann zum Beispiel naheliegend, wenn man davon ausgehen müsste, dass ein gewisser Vorsatz auch dabei gewesen ist, als man bestimmte Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt hat. Ich habe das bisher nur relativ selten erlebt, dass Prüfer das gemacht haben. Wenn sie es gemacht haben, dann haben sie in der Regel in dem Wissen gehandelt oder vielmehr in der Überzeugung gehandelt, dass da jemand ganz bewusst das Sozialversicherungssystem an dieser Stelle hinters Licht führen wollte, und das ist eine Konstellation, die man auf jeden Fall in der Prüfung vermeiden wollte. Ja, worauf muss ich noch achten? Der Prüfer wird oder muss mit Ihnen vor Beendigung der Prüfung ins Gespräch gehen oder Ihnen zumindest die Möglichkeit geben, sich zu den festgestellten Tatsachen einmal zu äußern. Also entweder wird er Ihnen eine Anhörung zustellen, also ein Schreiben, in dem er Ihnen den Sachverhalt darlegt und Sie bittet, innerhalb einer bestimmten Frist dazu Stellung zu nehmen, oder er wird sich mit Ihnen zusammensetzen zu einem Schlussgespräch. Bei dieser Anhörung und dieser Anhörungsfrist, da ist es so, dass es schon interessant und wichtig ist, diese Anhörung auch zu nutzen, um nochmal seine Sicht der Dinge darzustellen. Wobei das dann in der Regel schon ganz fundiert sein sollte, denn das, was da als Anhörung daherkommt, wird dann häufig zu einem Bescheid und zu einer Nachforderung, indem der Prüfer schlicht und einfach die Überschrift ändert und den Text dann quasi genauso in einen Bescheid übernimmt. Und deshalb sollte man dringend diese Möglichkeit nutzen, in der Anhörung noch etwas vorzutragen, wenn man denn etwas hat, das man vortragen kann, wenn man der Überzeugung ist, dass man hier ungerecht oder nicht richtig behandelt worden ist. Bei dieser Frist ist es so, dass man im Gespräch mit dem Prüfer eine Fristverlängerung beantragen kann, wenn man sagt, ich brauche einfach noch 2 oder 3 Wochen länger. Die Prüfer machen das in der Regel relativ großzügig mit, wenn es jetzt nicht gerade überhand nimmt und es da um monatelange Verzögerungen ge geht. Aber bitte machen Sie das dann schriftlich oder zumindest per Mail und lassen Sie sich das dann noch kurz rückbestätigen, dass der Prüfer Ihnen sagt, okay, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Wenn die Frist zur Anhörung abgelaufen ist, dann kann es nämlich passieren, dass der Prüfer eben seinen Bescheid aufsetzt, und wenn der einmal in der Welt ist, dann hat das ganz unangenehme Folgen. Ja, und welche unangenehmen Folgen das hat, das wird einem gleich klar, wenn ich es etwas rechtstechnisch ausdrücke und sage, Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Was heißt das? Das heißt, wenn ich einmal einen Bescheid bekomme, in dem drin steht Nachforderung und in dem ein bestimmter Betrag drin steht, dann muss dieser Betrag letztendlich sofort gezahlt werden. Ich kann dann zwar noch einen Widerspruch einlegen oder ich kann eine Klage erheben, wenn ich denn schon einen Widerspruch vorher hatte, aber dann entfalten die halt nicht die Wirkung, dass man sagt, naja, erstmal klären wir die Rechtslage und dann gucken wir, wer bezahlen muss, sondern in diesem Falle muss sofort bezahlt werden, und dann kann man hinterher gucken, ob das denn richtig oder falsch war. Und deshalb ist das wirklich wichtig, dass man alles tut, bevor der Bescheid in der Welt ist, um seine Argumente an dieser Stelle nochmal vorzutragen. Die Zahlung erfolgt übrigens nicht an die deutsche Rentenversicherung, sondern an die Einzugsstellen. Das sind die gesetzlichen Krankenkassen der Kräfte, für die eine Sozialversicherungspflicht festgestellt worden ist. Das können also je nachdem, wie viele Beschäftigte da in dem Bescheid drinstehen, auch durchaus mal 10, 20 oder 30 Krankenkassen sein. Und auch da vielleicht ein Hinweis, die Einzugsstellen haben eine wirklich sehr kurze Zündschnur. Wenn es einen Bescheid gibt, dieser Bescheid rechtskräftig geworden ist, beziehungsweise zugegangen ist, dann steht da immer eine Frist, zahlen Sie bis zum, dann wird die Einzugsstelle wirklich alles tun, um das Geld auch einzuziehen, so wie das Ihr Name eben auch sagt. Und dann wird im Zweifel eben auch schon mal vollstreckt. Da werden also Kontenpfändungen vorgenommen und sonstige Dinge. Das kann einfach blöd sein, ne, wenn das Konto auf einmal zu ist. Also Achtung, wenn im Bescheid eine Frist steht, dann sollte innerhalb dieser Frist auch an die Einzugsstellen gezahlt werden. Es gibt eine Ausnahme, um nicht zahlen zu müssen, die die Gerichte allerdings wirklich auf Extremfälle beschränkt hat. Das sind die Fälle, in denen ich eine Situation habe, eine sogenannte unbillige Härte, in denen ich die Situation habe, dass ein Unternehmen sagt, also wenn ich das jetzt hier bezahlen muss, dann nützt es mir auch nicht mehr, wenn ich in 3 Jahren erfahre, dass ich Recht bekommen habe, denn bis dahin kann ich einfach nicht mehr weiterleben, ich bin dann insolvent. In diesem Falle kann ein Antrag gestellt werden auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Auch wieder so ein Rechtsbegriff. Das heißt, in diesem Falle kann ein Antrag gestellt werden, dass eben Widerspruch und Klage dann erstmal in ihrem Ergebnis abgewartet werden müssen, bevor eine Nachzahlung erfolgt. Allerdings haben die Gerichte wirklich die Latte hier sehr hoch gehängt. Da muss man wirklich sehr glaubhaft nachweisen, dass mit diesen Nachforderungen das Unternehmen dann doch kaum mehr in der Lage ist, weiter am Start zu sein. Sei an dieser Stelle nur kurz als Warnung gegeben und Achtung, auch wenn ich einen solchen Antrag stelle und der noch in der Prüfung ist, ich muss die Einzustellen immer auf dem Laufenden halten, warum noch nicht gezahlt ist, dass man einen Widerspruch einlegt, dass man einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt hat, weil man nicht immer darauf vertrauen kann, dass die deutsche Rentenversicherung das alles sofort weitergibt. Das heißt, einem kann dann sehr schnell eben so eine Vollstreckungsmaßnahme durch die Einzugsstelle drohen, obwohl man doch eigentlich meint, man hätte jetzt entsprechende Anträge gestellt. Ist einfach nochmal so ein Punkt, der wichtig ist in der praktischen Routine. Naja, und dann gibt es natürlich auch den Fall, dass der Bescheid gar nicht so schlecht ausgefallen ist, wie man eigentlich so befürchtet hat. Und jetzt stellt sich die Frage, darf ich dann sagen, da habe ich aber jetzt wirklich Glück gehabt, das hat er alles nicht gesehen, ich darf jetzt in Ruhe und Frieden weitermachen, denn ich habe ja hier jetzt keine Feststellung in der Prüfung. Das war bis vor ein paar Wochen, oder vielmehr vor ein paar Monaten noch Gegenstand einer Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes. Da ging es nämlich um die Frage, wenn eine Prüfung geendet ist, begründet die eine Art Vertrauensschutz für den Zeitraum davor, also für den geprüften Zeitraum. Und dazu hat das Bundessozialgericht gesagt, nein, eine Sozialversicherungsprüfung ist eine reine Stichprobenprüfung. Wenn es in der Prüfung Feststellungen gegeben hat zu einer Nachforderung oder wenn ein Sachverhalt in der Prüfung berücksichtigt worden ist, wenn also eine Feststellung zu einer bestimmten Person, einem bestimmten Tätigkeitsverhältnis auftaucht, dann darf ich mich darauf verlassen, na, dass das dann auch so ist. Und dann kann ich nicht als Rentenversicherung so 6 Wochen später hingehen und sagen, jetzt habe ich mir nochmal anders überlegt. Aber wenn ich keine Feststellungen in einem Bescheid drin habe, dann kann ich nicht darauf vertrauen, dass nochmal hinterher eine Prüfung schon nicht kommen werde. Dann kann die deutsche Rentenversicherung im Zweifel auch diese Sachverhalte nochmal aufmachen und nochmal neu prüfen. Allerdings passiert das auch nicht sehr häufig, denn die Sozialversicherungsprüfung findet deshalb innerhalb von mindestens 4 Jahren statt, weil nach 4 Jahren eben eine Verjährung der Nachforderungen einsetzt. Also habe ich die Situation, dass wenn ich einen Bescheid bekomme, meistens ja ohnehin schon relativ lange Zeiträume verstrichen sind, zum Ende der 4-jährigen Prüfzeit, ich dann erst so einen Bescheid bekomme. Und deshalb ist es dann meistens so, wenn der Bescheid da ist und Feststellungen darin nicht getroffen sind, dass dann die früheren Zeiträume häufig verjährt sind. Also an dieser Stelle nur, ich darf keinen Sekt öffnen, wenn ich einen solchen Bescheid habe, weil der Prüfer irgendwas nicht gesehen hat. Aber es ist schon ein relativ großes und gutes Signal, wenn Feststellungen nicht getroffen worden sind. Denn dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die deutsche Rentenversicherung das nochmal von sich aus aufgreift. Ausnahmen können hier zum Beispiel sein Kontrollmitteilungen durch die Lohnsteueraußenprüfung oder die Finanzbehörden, weil es zum Beispiel an einer späteren Prüfung der Finanzbehörden nochmal eine Aufdeckung von Sachverhalten gegeben hat. Dann kann es nochmal an die deutsche Rentenversicherung durch eine Kontrollmitteilung weitergeleitet werden. Und dann kann es auch wirklich sein, dass die deutsche Rentenversicherung da nochmal so einen Verlauf nimmt. Auch Whistleblowing oder sonstige unglückliche Umstände können dazu führen. Aber das ist in der Praxis recht selten. Und damit denke ich, kann man ganz gut vorbereitet jetzt im ersten Schritt mal in die Betriebsprüfung gehen. Was ist die Quintessenz? Wie immer so im richtigen Leben. Man muss sich da wirklich gründlich vorbereiten. Die Betriebsprüfung ist ernst zu nehmen. Sie kann wirklich unangenehme Folgen haben. Im Rahmen der Betriebsprüfung kann ich eine ganze Menge tun. Also ich muss hier nicht schicksalhaft hinnehmen. Es gibt ganz viele Argumente, um das Risiko von Nachforderungen vielleicht nicht zu vermeiden, aber jedenfalls zu verringern. Meine Erfahrung ist aber, dass diese Punkte häufig in der Tiefe des Sozialrechts liegen. Da geht es dann um die richtige Ansetzung von Beitragsbemessungsgrenzen. Es geht um Bewertung kurzfristiger Beschäftigung, um unständige Beschäftigung und solche Dinge. Die Kernfrage ist, jemand abhängig beschäftigt oder nicht. Die beschäftigt dann zwar schon mal die Gerichte, aber wenn der Prüfer dazu sich einmal eine Meinung gebildet hat, habe ich das noch nicht erlebt, dass in einem Widerspruchsverfahren dann an diesem Punkt der Bescheid gekippt wäre oder dann doch kein Bescheid zustande gekommen wäre. Und damit denke ich, sind Sie für die Betriebsprüfung im ersten Schritt Gericht, und damit denke ich, sind Sie im ersten Schritt für die Betriebsprüfung gerüstet. Prüfer sind keine Unmenschen, seien Sie nett zu ihnen. Respektieren Sie sie und ja, legen Sie Dinge offen, wenn Sie es ohnehin nicht vermeiden können. Und ansonsten nochmal vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Danke fürs Zuhören.